Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht des blauen Sofas.
Christian Neuhäuser lehrt politische Philosophie an der Technischen Universität in Dortmund und in seinen Büchern umkreist er immer wieder die moralische Seite unserer ökonomischen Welt, fragt sich zum Beispiel, ob Unternehmen moralische Akteure sein können oder ob Reichtum ein moralisches Problem darstellt. Wie reich darf man sein? So auch der Titel seines jüngsten Buches, und darüber werden wir gleich sprechen. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Herr Neuhäuser.
Dankeschön.
Dann gucken wir doch mal ins Publikum. Wir haben ja irgendwie so ein intuitives Verständnis dessen, was reich, superreich, wohlhabend ist. Würde sich jemand von Ihnen als superreich bezeichnen? Niemand. Würde sich jemand von Ihnen als reich bezeichnen? Reich? Niemand. Wohlhabend? Immerhin einige. Okay. Wer glaubt denn, dass Reichtum ein moralisches Problem sein könnte? Auch einige. Sie müssen sich melden.
Habe ich schon.
Sehr gut. Jetzt wollen wir noch mal aufklären, was es denn heißt, reich, superreich und wohlhabend zu sein. Also 2018 gab es auf der Welt 2.208 Milliardäre mit einem durchschnittlichen Vermögen von 4,8 Milliarden US-Dollar. Das sind Superreiche. Aber woran bemisst sich das? Wie misst man, wann eigentlich jemand superreich, reich und wohlhabend ist?
Ja, genau. Also wenn ich über Reichtum, Superreichtum und Wohlhabensein schreibe, dann geht es um Geld. Das ist mir wichtig. Also es geht darum, wie viel Geld jemand hat. Jetzt aber natürlich nicht unbedingt in so einem Dagobert Duck-mäßigen Bunker, sondern auf dem Konto, in dem Haus, in einem Unternehmen. Es geht also um Geldreichtum. Man kann auch reich an Freunden sein, hätten sich melden können, wenn sie viele Freunde haben. Reich an Feinden hingegen, da würden wir sagen, das klingt irgendwie komisch. Ja, das ist man eher nicht. Oder reich an Krankheiten ist man auch nicht. Also man ist reich an was Gutem und Geld ist was Gutes. Deswegen denkt man erstmal auch nicht, das könnte ein moralisches Problem sein. Und dann ist aber die Frage, okay, worüber reden wir überhaupt? Was sagen diese Kategorien Reichtum, Superreichtum? Und da gibt es so sozialwissenschaftliche Bestimmungen. Und man sagt, dass superreich Leute sind, die ein Vermögen haben von 30 Millionen Euro oder 100 Millionen Euro. Also da gibt es ganz unterschiedliche Bestimmungen. Oder ein Jahreseinkommen von mehr als 1 Million Euro. Das sind Superreiche nach den üblichen Bestimmungen. Reiche hingegen sind solche, die, gibt es auch unterschiedliche Zahlen, 1 Million Euro Vermögen haben, 10 Millionen Euro Vermögen haben. Und man sagt üblicherweise mehr als 300% des Durchschnittseinkommens. Das nennt sich Nettoäquivalenzeinkommen. Das heißt also in einem Ein-Personen-Haushalt pro Monat mehr netto aufs Konto überwiesen bekommen als jemand, der ein durchschnittliches Einkommen hat. Und das sind in Deutschland, ich weiß es nicht genau jetzt für die Gegenwart, sind aber glaube ich ungefähr 5.600 bis 5.800 Euro, die man als alleinlebende Person im Monat bekommen muss. Dann ist man nach diesen Bestimmungen reich. Aber warum eigentlich? Und damit beschäftige ich mich dann aus philosophischer Perspektive. Und mein Vorschlag ist zu sagen, reich ist, wenn man deutlich mehr Geld hat, als man braucht, um in Würde leben zu können.
Darauf werden wir noch zu sprechen kommen, aber bleiben wir mal bei diesen Superreichen. Also ich bin ja ganz froh, dass Sie diese Definition von Superreich jetzt nicht erst bei 1 Milliarde gemacht haben. Wir sind ja immerhin bei einer Buchmesse. J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, hat ein geschätztes Vermögen von 770 Millionen Euro und es sind 850 Millionen US-Dollar. Jeff Bezos, der Amazon, das hat ja auch was mit Buchmesse zu tun in gewisser Weise oder zumindest mit Büchern am Anfang, hat ein Vermögen von 112 Milliarden US-Dollar. Also ich habe überhaupt keine Vorstellung mehr davon, was das eigentlich bedeutet, so ein Vermögen zu haben.
Ja, ich auch nicht. Also er hatte 2018 112 Milliarden US-Dollar. 2019 sind es jetzt, glaube ich, schon 136 oder 138 Milliarden US-Dollar. Also sind in einem Jahr 24 oder 26 Milliarden US-Dollar dazugekommen. Was heißt das überhaupt? Ja, 136 Milliarden US-Dollar sind 136.000 mal 1 Million US-Dollar. Sie können sich, wenn Sie rumlaufen und Langeweile haben, überlegen, wie viele Jahre können Sie jeden Tag 1 Million US-Dollar ausgeben, um das loszuwerden? Und dann wird relativ schnell klar, da reicht ein Leben nicht für aus. Ja. Mhm.
Sie haben eben schon die Definition angesprochen, die Sie aus philosophischer Perspektive wählen. Das ist eine stark normative, also moralisch aufgeladene Position. Reich ist, wer deutlich mehr Geld hat, als man für die Umsetzung einer vernünftigen Vorstellung von gelingendem Leben zur Verfügung hat. Um das nochmal klar zu sagen, da stecken zwei hoch aufgeladene Begriffe drin, nämlich die vernünftige Vorstellung von einem gelingenden Leben und das gelingende Leben. Das gelingende Leben ist in der Philosophie Eudaimonia, das ist sozusagen aus der griechischen Antike, heißt also Glück im Grunde genommen, ein glückliches Leben zu haben, aber nicht im Zufallsglück, sondern im Sinne des umfassenden Lebensglücks. Diese beiden Begriffe sind hochproblematisch, weil was ist schon vernünftig in der Umsetzung eines gelingenden Lebens? Ne? Was kann da vernünftig sein?
Ja, in der Antike hat man tatsächlich gedacht, es gibt eine feststehende Vorstellung vom gelingenden Leben, die für alle Menschen gleichermaßen gilt. Und das ist jetzt keine Überraschung. Die antiken Philosophinnen haben, also es waren nur männliche Philosophen fast nur in der Antike, die haben gedacht, das einzig vernünftige Leben ist das philosophische Leben. Ja, also nur wenn man philosophisch lebt, nur wenn man liest und denkt, dann kann man glücklich leben. Vielleicht noch in der Politik, wenn man politisch aktiv ist, aber das ist schon unsicher gewesen. Das glauben wir heute natürlich nicht mehr. Wir glauben, dass alle Menschen selber individuell entscheiden müssen, was letztlich ihre Vorstellung vom guten Leben ist. Das glaube ich auch. Ich denke aber, dass das nicht heißt, dass diese Vorstellungen nicht doch auch einen objektiven Kern haben können, der für alle Menschen gleichermaßen gilt und auf den alle einen Anspruch haben. Und ich denke, dass dieser Kern darin besteht, dass alle Menschen einen Anspruch darauf haben, in der Gesellschaft, in der sie leben, als gleichrangige Gesellschaftsmitglieder anerkannt zu werden. Das heißt, es ist uns erlaubt, unsere Vorstellung vom gelingenden Leben davon abhängig zu machen, dass wir als gleichrangige Gesellschaftsmitglieder anerkannt werden und dass diese Gleichrangigkeit wir auch allen anderen zuschreiben. Und dann ist es vernünftig. Ja, darüber hinaus kann man machen, was man will.
Also gleichrangig, da würde man ja auf die Idee kommen, dass man bestimmte, sagen wir, Grundgüter braucht, um ordentlich zu leben, Zugang zu Bildung, ein Dach über dem Kopf, genügend halbwegs gesunde Ernährung und so weiter und so weiter.
Ja, das glaube ich halt nicht, weil das würde heißen, dass man nicht unterhalb eines bestimmten Minimalranges fällt. Ja, man ist materiell grundversorgt, deswegen wäre man dann nicht absolut arm. Aber man ist noch kein gleichrangiges Gesellschaftsmitglied. Da gehört meiner Meinung nach viel mehr dazu. Und ich orientiere mich an dem amerikanischen Gerechtigkeitstheoretiker und Philosophen John Rawls, der letztlich sagt, da gehören drei Sachen dazu. Nämlich, dass man die gleichen Grundfreiheiten hat, einschließlich der gleichen politischen Freiheit und dem gleichen Wert der politischen Freiheit. Das heißt, also man muss auch wirklich am politischen Geschehen teilnehmen können. Das Zweite ist, man muss faire Chancen haben, Ämter und Positionen zu erreichen. Das heißt, man muss in seinem Lebensweg faire Chancen haben, zum Beispiel bestimmte berufliche Positionen zu erreichen, eine Professur beispielsweise. Und das Dritte ist, das nennt er das Differenzprinzip, die ökonomisch am schlechtest gestellten Gesellschaftsmitglieder, denen muss es besser gehen ökonomisch als in allen alternativen Gesellschaftsmodellen. Und das sagt er, weil er glaubt, unsere Wirtschaft ist ein großes Kooperationssystem. Und das, glaube ich, ist richtig. Und ich glaube, nur wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, ist sowas wie Gleichrangigkeit tatsächlich gegeben.
Aber wenn Sie jetzt, bevor wir jetzt im Einzelnen noch auf diese drei Aspekte zu sprechen kommen und was die mit Reichtum zu tun haben, also Zugang zu Ämtern zum Beispiel, ein amerikanischer Präsident wird nicht ohne Grund gewählt, weil er nämlich ordentlich viel Wahlkampfgeld hat. Aber bevor wir darüber zu sprechen kommen, so ein Fall. Man könnte sagen, dass ein Bauer, der ein ordentliches Stück Land hat, reich ist. Also mehr als eine Million hat, wenn er das denn veräußern würde. Gleichzeitig sind die Milchpreise so niedrig, dass er mit dem Ertrag, den er aus diesem Land und seinem Wirtschaften erzielt, so gerade so über die Runden kommt und vielleicht seinen Kindern eben gerade nicht eine höhere Schulausbildung, eine Universität ermöglichen kann, so ohne weiteres zumindest, also ohne staatliche Unterstützung durch BAföG zum Beispiel. Würde man den als reich eigentlich bezeichnen in Ihrem Sinne?
Ja, genau.
Selbst wenn man sagen würde, der hat 1,5 Millionen Euro.
Ja, genau. Ich finde, das ist der Vorteil so normativer Dimension, weil man das dann einbauen kann. Und das ist eben der Unterschied zu bloßen Zahlenspielen, weil ich dann sehr leicht sagen kann, naja, sein Kapital, das wird zwar so bemessen, das gilt ja auch beispielsweise für Leute, die eine Eigentumswohnung in Frankfurt Mitte haben, vor 40 Jahren gekauft, die werden jetzt plötzlich total reich, aber die wohnen da halt. Wohnen ist ein Grundbedürfnis, also würde ich sagen, das sind Dinge, wo die Leute nicht deutlich mehr haben, als sie brauchen, um in Würde leben zu können. Obwohl dieser Betrag jetzt in diesem gebundenen Kapital auftauchen würde und die Antwort, die man dann geben müsste, ist zu sagen, so gebundenes Kapital in Unternehmen, beispielsweise bei Landwirten, ist etwas, was man nicht als disponibles Vermögen annehmen sollte. Das müsste also rausgerechnet werden.
Was heißt es denn überhaupt, dass wir, wenn wir über Reich sprechen, immer sofort ans Geld denken? Und nicht an die Erfahrungen, die Sie vorhin, oder die Freunde.
Die Freunde oder die Erfahrung. Ja, ich denke, das liegt in unserer Gesellschaft hauptsächlich daran, dass wir in sowas wie einer Marktgesellschaft leben, so wird das dann genannt. Das ist so, dass ganz viele Freiheiten, die wir haben, ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten davon abhängen, dass wir Geld haben. Das geht bei der Bildung los, das wird bei der Altersversorgung weitergehen. Es ist so, dass Geld in unserer Gesellschaft ganz viele soziale Prozesse steuert. Und viel Geld zu haben, heißt dann sehr viel Bewegungsfreiheit in diesen sozialen Kontexten zu haben. Selbst die Gesundheitsvorsorge, selbst das Bildungssystem sind also gewissermaßen von diesen Geldeinflüssen überhaupt nicht frei, sodass die Möglichkeiten daran abhängen. Und der Reichtum im Sinne von Vermögen, also etwas Vermögen, etwas können, etwas tun können, sich bewegen können, letztlich dann von dem Geld abhängt, das einem zur Verfügung steht. Und ich glaube, deswegen denken wir vor allen Dingen an Geld.
Und dann kommt ein moralisches Problem mit dem Reichtum zustande. Wenn ich Ihr Argument richtig verstanden habe in dem Buch, ist es so ein zweistufiges Argument. Auf der einen Seite sagen Sie direkt, Reichtum kann schädlich sein, so ja. nenne ich das mal, weil es mit Macht verbunden ist, ja. mit einem höheren Status verbunden ist. Und der zweite Argumentationsschritt, ja. und das macht das Ganze tricky, ist, dass Reichtum nur dann gerechtfertigt sein könnte moralisch, wenn er aus eigenem Verdienst geschehen könnte, aber das eigentlich nicht stattfinden kann.
Ja.
Und selbst wenn es stattfinden könnte, würde ja wieder das erste Argument greifen, dass es schädlich ist.
Ja.
Also es ist sehr tricky, dieses kleine Argument, das Sie ja. da entfaltet haben. Ja. Was passiert denn eigentlich in Bezug auf die Macht? Also warum ist Reichtum schädlich? Warum stiftet sie Probleme moralischer Art direkt?
Ja. Reichtum, insbesondere sowas wie Superreichtum, schafft erstmal ökonomische Macht. Superreiche Akteure sind in der Lage, Marktprozesse nach ihren Wünschen zu formen, zu gestalten. Die können beispielsweise, wenn ihnen Unternehmen gehören, sagen, dass sie, wenn ihnen die Gesetzgebung in einem Land nicht gefällt, mit ihren Unternehmen abwandern in andere Länder. Und das nimmt erheblichen Einfluss dann wiederum auf die Marktstruktur in diesem Land. Arbeitsplätze gehen verloren und so weiter und so fort. Und das hat dann indirekt natürlich Effekte auf die Politik, die oft sogar antizipiert werden. Ich mache es mal ganz konkret. Die Tatsache, dass das Klimapaket so aus meiner Sicht doch relativ weich ist und dass ein Teil des Klimapakets eine Erhöhung der Pendlerpauschale ist, ist sicherlich etwas, was die Automobilindustrie sehr freut. Und die ist natürlich sehr mächtig, weil die Zahl der Arbeitsplätze, die in Deutschland von der Automobilindustrie abhängig sind, in die Millionenhöhe gehen. Ja, da sieht man den strukturellen Zusammenhang. Und da steckt Macht drin. Bertelsmann, ich weiß nicht, wie viele der Verlage, die hier sind, sind sozusagen an Bertelsmann gebunden. Bertelsmann gehört Penguin Random House.
Wir auch.
Ja, weiß ich.
Hier auf einem
Bertelsmann-Sofa. Und die bringen 150.000 Bücher im Jahr auf den Markt. Und das wird sozusagen durch ein Unternehmen gesteuert. Das ist enorme strukturelle Macht, die da drin steckt. Und das unterwandert letztlich unser republikanisches Selbstverständnis, das darauf beruht, dass die Stimme eines jeden Bürgers, einer jeder Bürgerin in der Gesellschaft gleich viel zählen sollte.
Also normalerweise würde man ja sagen, in Deutschland zumindest ist der Einfluss von unterschiedlichen Gruppen ja. auf die Politik eigentlich ziemlich klar geregelt. Also wir nennen ja. das Lobbyismus. Ja. Das ist eine Säule des Parlamentarismus. So habe ich zumindest bei Florian Meinl, einem Verfassungstheoretiker, einem Staatstheoretiker gelernt. Ja. Und das ist auch gut so, sagt ja. er, weil zum Beispiel eben auch die sozialstaatlichen Institutionen ja. durch den Lobbyismus Zugang zum Parlament und zu den Parlamentariern ja. haben. Also ganz, zum Beispiel die Wohlfahrtsverbände. Ohne die hätten wir das nicht. Ja. Also insofern haben wir doch ein viel kleineres Problem mit ja. dem Lobbyismus, als jetzt zu sagen, ja, die Macht ist so unmittelbar ja. und so stark und so einflussreich.
Genau. Ganz viele Sachen kommen natürlich auch aus den USA. Da ist es ganz offensichtlich. Da ist es so, dass in der Politik, wenn man selber nicht Millionär oder Millionärin ist, gar nicht versuchen muss, da im Abgeordnetenhaus zu landen. Da gibt es, glaube ich, auch niemanden mehr, der nicht selber Vermögensmillionär oder Millionärin ist, weil das über die Wahlkampfspenden, die eingefahren werden muss, um überhaupt Wahlkämpfe führen zu können, gar nicht anders geht. Und das hat natürlich enormen Einfluss auf die Art, wie da Interessen kanalisiert werden. Das ist bei uns nicht so, weil wir über die Parteienstrukturen und die Wahlgelder, die die bekommen, da eine gute verfassungsrechtliche Regelung davor haben. Aber ich glaube, dass es bei dem Lobbyismus auch nicht so ist, wie Sie gerade geschildert haben, weil das nur die formale Ebene beschreibt. Formal haben alle Zugang zu politischen Prozessen. Wie stark der Zugang dann tatsächlich wirklich ist, hängt wiederum ganz stark von finanziellen Ressourcen ab. Wie viele Ressourcen hat man, um die Öffentlichkeit zu bespielen? Wie viele Ressourcen hat man, um Lobbyisten beispielsweise nach Brüssel zu schicken oder nach Berlin? Wie groß sind dann, wie viele Leute sind da angestellt? Das muss man sich genau anschauen. Und da sieht man, dass da ein ziemliches Ungleichgewicht ist zwischen NGOs und Vertreterinnen von Wirtschaftsverbänden. Und es gibt etwas Neues, ein neues Phänomen, von dem ich glaube, dass wir sehr genau beobachten müssen, wie weit sich das entwickelt. Und das ist der sogenannte Drehtüren-Lobbyismus, also der Wechsel von Politikerinnen in die Wirtschaft und zurück. Mhm. Und da sieht man das sehr deutlich, weil das dann sehr schnell so ist, ich muss jetzt keine Namen nennen, dass ehemalige, auch sehr wichtige Politikerinnen in der Wirtschaft plötzlich Einkommen generieren, die das Zehnfache dessen sind, was sie vorher generiert haben, wenn nicht sogar noch mehr. Und da scheint es mir relativ offensichtlich, dass das nicht etwas ist, was spurlos an der Wahrnehmung der Wirklichkeit, den Interessen, die vertreten werden etc. vorbeigeht. Sondern übrigens nicht nur politische Vertreterinnen von Parteien, die sich selber als wirtschaftsnah bezeichnen würden.
Kommen wir mal zum zweiten Teil Ihres Arguments. Das ist ja ein merkwürdiges Argument. Also es ist nicht merkwürdig zu sagen, dass Reichtum dann gerechtfertigt sein könnte moralisch, wenn er selbst aus eigener Leistung entsteht. Aber Ihre zweite Hypothese ist eine merkwürdige. Sie sagen nämlich, das passiert eigentlich nicht. Wie kann das denn sein? Also J.K. Rowling mit diesen 770 Millionen Euro hat irgendwann mal von der Sozialhilfe gelebt, bevor sie anfingen, diese Harry Potter Bücher zu schreiben.
Ja, Sie haben völlig recht. Das ist auch der Teil, wo dann Reiche im Publikum immer sauer werden, wenn ich sage, das ist
Ich guck mal rum, ob jemand schon sauer ist.
Wenn ich sage, dass Reichtum eigentlich nie in dem Sinne verdient ist, dass er auf eigener Leistung beruht. Ich will nicht sagen, dass Leistung keine Rolle spielt. Ich will aber sagen, er beruht nie nur auf eigener Leistung. Und es gibt drei Glücksfaktoren, die eine Rolle spielen. Das eine sind genetische Glücksfaktoren.
Also Zufallsglück jetzt.
Zufallsglück, genau. Glücksfaktoren im Sinne von Zufall. Das erste ist Zufall im genetischen Sinne. Wir haben bestimmte Talente, die wir mitbekommen.
Sportlich, musikalisch.
Sportlich sein, musikalisch, mathematisches Verständnis, solche Sachen, die haben wir uns nicht verdient. Da kommt dann ein Verdienstanteil dazu, wenn wir fleißig sind und so weiter. Und das kommt dann zusammen. Aber da sieht man schon, dass Zufall und Leistung zusammenkommen. Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor, der eine Rolle spielt, sind soziale Strukturen. Unser Elternhaus, ganz offensichtlich, ob wir promovieren oder nicht, hängt im erheblichen Maße von unserem Elternhaus ab. Von Leuten, wo die Eltern nicht studiert haben, promoviert einer von 100. Von Leuten, wo die Eltern studiert haben, 10 von 100. Ja, und Professorinnen, wo die Eltern nicht studiert haben, gibt es quasi nicht. Also sozialer Zufall. Und der dritte Zufall, und der spielt dann auch in dem Fall eine Rolle, das sind strukturelle Verhältnisse, die dafür sorgen, dass es sowas gibt wie quasi natürliche Monopole, Winner-takes-it-all-Ökonomien. Und der Buchmarkt ist so ein bisschen so. Ja, es gibt viele ganz tolle Bücher. Und dann ist es so, dass in der Aufmerksamkeitsökonomie bestimmte Bücher nach ganz oben gespielt werden, weil man,
dies zum Beispiel,
genau, weil man auf irgendwie durch einen Zufall auf so ein blaues Sofa gekommen ist. Ja, und dann geht das los. Ja, und dann sehen das Leute und man wird weiter eingeladen in so eine Spirale. Und wenn dieser Zufall nicht stattgefunden hätte, dann wäre das irgendwie eins von ganz vielen gewesen, die genauso gut sind. Und ich will nicht sagen, dass die Harry-Potter-Bücher schlecht sind, die sind toll. Ja. Aber es gibt auch viele andere tolle Bücher, die halt diesen Glücksfaktor nicht zusätzlich hatten. Das heißt, das, was man bekommt, besteht immer aus drei Faktoren. Also das, was man bekommen sollte, normativ, besteht aus drei Faktoren. Bedürfnisse, die Bedürfnisse müssen befriedigt sein. Die Leistung, die eigene Leistung muss honoriert werden. Und dann gibt es immer einen Erfolgsfaktor, von dem ich meine, der sollte auch in der Wirtschaft eine Rolle spielen. Das ist ja gut, dass Leute Erfolg haben, dass wir das auch feiern. Aber es muss in einem relativen Rahmen stehen, der noch zu Leistung und zu den Bedürfnissen in einem Verhältnis steht. Und da wäre meine These, dass das in diesen Winner-takes-it-all-Ökonomien nicht mehr der Fall ist. Und das betrifft zum Beispiel ganz stark die Digitalwirtschaft. Also Jeff Bezos mit diesen 136 Milliarden, der war halt mit Amazon ein bisschen schneller als die anderen. Ja. Glück gehabt.
Glück gehabt, ja. Glück gehabt und reich geworden. Sie plädieren aber dafür, den Reichtum zu begrenzen.
Ja.
Wie soll das gehen?
Genau, ich plädiere dafür, den Reichtum zu begrenzen, weil ich mir Sorgen um die Demokratie mache. Ich glaube, es gibt immer mehr Menschen, die fundamental unversöhnt sind mit unserer Republik gewissermaßen. Dafür gibt es viele Gründe. Aber einer der Gründe ist meiner Meinung nach die zunehmende sozioökonomische Ungleichheit, die viele sehr bewusst wahrnehmen, zum Beispiel in Frankfurt. den Eindruck haben, man kann sich hier keine Eigentumswohnung mehr leisten. Wenn man, kann man so hart arbeiten, wie man will als normaler Mensch? Das kann man sich nicht mehr leisten, die zu kaufen. Im Moment ist es so, dass sich die Eigentumswohnungspreise in 10 Jahren verdoppeln. Wie soll man das machen? Die Gehälter verdoppeln sich nicht. Und dann merkt man, das Spiel leistet keine Rolle mehr. Und dann wird man unversöhnt.
Aber muss man sich nicht viel mehr Sorgen um die Demokratie machen durch die Einflüsse aus dem rechten?
Genau, aber ich glaube...
Oder hängt das zusammen, Ihrer Meinung nach? Da würde ich nämlich widersprechen.
Ja, da würde ich denken, das ist sehr kompliziert. Und ich würde sagen, es gibt einen indirekten Zusammenhang. Es gibt natürlich im rechten Spektrum auch sehr viele Leute, die sozusagen einfach aus Ressentiments, die genuin fremdenfeindlich sind, handeln. Und es gibt aber auch viel Protest. Und was es meiner Meinung nach auch gibt, ist aus der Unversöhntheit mit eben der sozialliberalen Republik eine Zuwendung zur Identitätspolitik, die einem dann das Letzte, was man dann noch hat, verspricht, nämlich irgendwie Teil einer Gruppe zu sein, die mehr ist als man selbst. Und da sehe ich einen ganz klaren Zusammenhang. Da bin ich auch definitiv auf der Seite, wenn ich einen Werbeblock machen darf, von Dida Eribon, Rückkehr nach Rem. Also das würde ich so sehen.
Und deswegen mache ich mir diese Sorgen. Ein französischer Soziologe, der ein hervorragendes Buch über sozusagen die Arbeiterklasse und die jetzt in Frankreich immer mehr nach rechts gedriftet ist,
genau,
und über sein eigenes Leben aus dieser Arbeiterklasse
heraus. Genau, die vorher sozialistisch gewählt haben und plötzlich Front National wählen, und er hat versucht, das zu verstehen. Und da, also ich würde diesen Zusammenhang machen, und deswegen denke ich, muss man sozioökonomische Ungleichheit abbauen. Und da ist der ganz entscheidende Punkt, diese Ungleichheit wird man nicht abbauen können, wenn man nur so ein bisschen, ich sag mal, populistische Maßnahmen macht, dass man die schlechten Gehälter ein bisschen aufbessert. Weil das die Ungleichheit überhaupt nicht mittelfristig. Die Reallöhne stagnieren, und gleichzeitig ist es so, dass der Reichtum zunimmt. Das hat auch ein Franzose gezeigt, Thomas Piketty, Kapital im 21. Jahrhundert. Das, was man zurückbekommt für sozusagen Finanzinvestitionen, ist mehr als der Anstieg der Wirtschaft insgesamt. Das heißt, diejenigen, die Geld überhaben und das investieren, bekommen mehr zurück, als die Wirtschaft insgesamt steigt. Und das bedeutet, dass es notwendigerweise eine Verteilung von unten nach oben geben muss, weil die sonst nicht mehr zurückbekommen können von diesem wachsenden Kuchen. Und deswegen plädiere ich dafür, Reichtum zu begrenzen. Und der Anfangsschritt muss meiner Meinung nach eine Erbschaftssteuer sein.
Erbschaftssteuer?
Mhm.
Einkommensteuer?
Einkommenssteuer.
Progression? Das heißt, ja, da kommen für die Reichen harte Zeiten zu, wenn es nach ihnen geht.
Ja, die Gefahr, dass das wirklich so ist, ist jetzt, wenn ich politisch realistisch sprechen darf, relativ gering. Es hat auch was mit Machtstrukturen zu tun. Aber ja, meine Forderung wäre zu sagen, interessanterweise eine niedrigere Progressionskurve bis zur Reichtumsschwelle und dann eine sehr stark ansteigende Progressionskurve von der Reichtumsschwelle bis zur Superreichtumsschwelle. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich sagen, bei der Superreichtumsschwelle jetzt nicht sofort, aber in 10, 15 Jahren 100% Steuer.
Ja, dann sind hier alle irgendwie in anderen Ländern plötzlich unterwegs.
Von mir aus, dann haben Sie genug Zeit auszuwandern.
Was bedeutet das denn sozusagen für eine globale Perspektive? Weil Sie plädieren dafür, dass die Menschen aus einer Gerechtigkeitsperspektive genau diese Perspektive einnehmen müssen oder sollen. Und Sie fordern quasi eine weltweite Bewegung für mehr Gerechtigkeit, auch im ökonomischen Sinne.
Genau. Und das ist mir ganz wichtig. Das ist super, dass Sie es noch ansprechen. Ich glaube, wir haben massive globale Gerechtigkeitsprobleme auf uns zukommen. Klimawandel, globale Armut, Migrationsbewegung. Und ich glaube, dass wir die deswegen überhaupt nicht in den Griff bekommen, weil jeder Versuch, eine nachhaltige, tragfähige Lösung zu finden, beispielsweise in Deutschland, sofort innerhalb von Deutschland in einen Verteilungskampf ausartet. Und dieser Verteilungskampf, der dann stattfindet, ja, wer soll das denn bezahlen? Ja, wer soll denn den Kampf gegen den Klimawandel bezahlen, sorgt dafür, dass wir das nicht schaffen, tragfähige Lösungen in Angriff zu nehmen. Und wenn man sozusagen mehr Solidarität schafft, indem man eine Armutsschwelle, aber auch eine Reichtumsschwelle hat, dann ist das so, dass wir es immer alle gleichzeitig bezahlen müssen. Und das hatte den Effekt, dass wir allmählich anfangen können, uns diesen Problemen zu widmen. Und ganz ehrlich, eigentlich global betrachtet sind wir alle reich, vielleicht sogar superreich. Ja, denn von den ungefähr 8 Milliarden Menschen auf der Welt leben nur 1 Milliarde Menschen mit so viel ökonomischem Überfluss wie wir. Und die anderen 7 Milliarden wollen das natürlich auch. Was soll man denen denn sagen? Ihr habt Pech gehabt, ihr seid zu spät gekommen.
Aber sind wir nicht auch irgendwie interessegetrieben? Sozusagen, mir soll es ja auch gut gehen und meinen Kindern vor allen Dingen, vielleicht auch meinen Eltern. Sozusagen die Transfers innerhalb der Familie bleiben doch dann in der Familie und nicht in der Gesellschaft.
Na, wir sind alle interessengetrieben, deswegen glaube ich nicht, dass es erfolgreich ist, auf individuelle Lösungen zu setzen und zu sagen, ich spende jetzt einfach alles, wer da ein effektiver Altruist und ich fange damit an und dann machen alle anderen nach und das ist dann wie so, es findet Krieg statt und keiner geht hin. Das passiert nicht. Also brauchen wir eine strukturelle Lösung und deswegen ja die solidarische Lösung. Wenn ich weiß, dass die anderen durch diese politische Lösung auch mitmachen müssen, dann fällt mir das gleich sehr viel leichter, mich dafür auch einzusetzen. Und das ist, glaube ich, das, worauf wir politisch hinsteuern sollten. Und da wäre ich schon auch optimistisch, dass wir dann in dieser politischen Reflexion, im demokratischen Diskurs nicht einfach nur unseren Interessen folgen müssen, sondern uns dann entscheiden können, eine an Gerechtigkeit orientierte Lösung.
So, meine Damen und Herren, wer von Ihnen würde sich jetzt einer Bewegung anschließen, die diese universale Gerechtigkeit befördert und auch dafür bereit sein, höhere Steuern gegebenenfalls in Kauf zu nehmen? Mensch, das sind mehr als die Hälfte. Das hat ja schon geklappt. Ja,
vielen Dank
für das Gespräch, Christian Neuhäuser. Wie reich darf man sein? Erschienen ist es bei Reklam.
Dankeschön. Dankeschön. So.
Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Hallo auf dem blauen Sofa. In der kommenden halben Stunde geht es hier um die Demokratie. Bekanntlicherweise das kleinste Übel unter den bekannten Regierungsformen. Und ich stelle hier vor Professor Stefan Lessenich und sein neues Buch Grenzen der Demokratie, Teilhabe als Verteilungsproblem, erschienen bei Reklam. Ihr Applaus für Stefan Lessenich.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie alle da sind. Sie schreiben in Ihrem Buch als zentrales Anliegen die Demokratisierung der Demokratie. Nun leben wir ja gerade in einem Zeitalter, in dem alle davon reden, wir müssen die Demokratie schützen, denn sie wird bedroht, unterwandert. Und Sie wollen sie demokratisieren. Was haben Sie denn davor?
Na, im Kern geht es meines Erachtens darum, Demokratie zu erweitern, in dem Sinne, dass tatsächlich alle Bürger und Bürgerinnen, und jetzt werden wir wahrscheinlich darüber sprechen, welchen Rahmen man für das politische Gemeinwesen davor sieht, die Nation, den Nationalstaat oder ob man das auch global denken muss. Aber es geht darum, die Demokratie für alle Bürger und Bürgerinnen, die auf einem Territorium, das politisch verfasst ist, leben, denen tatsächlich Mitspracherechte, Teilhaberechte zu gewährleisten. Und zwar, das ist der Kern der Sache, Teilhabe an den kollektiven politischen Entscheidungen, die ihr eigenes Leben maßgeblich beeinflussen. Und ich würde sagen, da haben die Demokratien in den westlichen reichen Industriegesellschaften, die sich ja immer als vollständige Demokratien selbst darstellen, haben erhebliche Defizite.
Sie wollen vielen Menschen mehr demokratische Rechte geben. Das ist so das Grundanliegen in Ihrem Buch. Darüber möchte ich auch gerne mit Ihnen sprechen, wie Sie sich das vorstellen. Lassen Sie noch mal uns kurz bei den Ursachen bleiben. Es gibt ja nun nicht nur in Deutschland, es gibt in vielen Teilen der Welt starke antidemokratische, zum Teil rechtspopulistische, autoritäre Tendenzen. Woher meinen Sie, kommt das? Kommt weltweit dieser Parallelismus, dieser Entwicklung?
Also diese populistischen Tendenzen, um die es jetzt in den letzten Jahren ging, wenn man die rechtspopulistisch nennen möchte, ich finde den Begriff gar nicht so gelungen, aber das steht jetzt erstmal nicht zur Debatte, finden ja statt in reichen Industriegesellschaften, die in den letzten 7 Jahrzehnten, also in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, zweierlei genossen haben, relativ breite Teilhaberechte der Bevölkerung am politischen Geschehen und relativ hohe Partizipation an einem relativ hohen Wohlstand. Und ich glaube, beides sehen nicht wenige Menschen gefährdet. Also die einen merken, dass sie eigentlich nicht mehr richtig gehört werden und gesehen werden von den politischen Entscheidungsträgern und Trägerinnen. Und viele Menschen haben den Eindruck und wahrscheinlich nicht fälschlich den Eindruck, dass die Aufstiegsbewegung, die lange, also die Wohlstandsentwicklungsbewegung, beispielsweise der Bundesrepublik Deutschland, womöglich auf einen Höhepunkt angelangt ist und wir in Zukunft eher nicht mit weiteren Teilhabemöglichkeiten an wirtschaftlichem Wohlstand zu rechnen haben, sondern mit stärkeren Verteilungskämpfen. Und beides also, dass vielleicht Wohlstand endet und ökonomische, wirtschaftliche Anspruchsrechte gefährdet sein könnten und dass man gleichzeitig den Eindruck hat, auch bei Wahrnehmung einer solchen Veränderung hat man nicht wirklich ein Mitspracherecht und kann nicht teilhaben an den kollektiven politischen Entscheidungen. Ich glaube, das ist eine Mischung, die er nicht nur im Rechtspopulismus Ausdruck findet, sondern beispielsweise auch in Fridays for Future.
Auch, ja. Stimmt, Sie sagen, es sind Deklassifizierungserfahrungen, wenn ich noch mal kurz Ihr Buch rekapitulieren darf. Sie sagen, also Rechtspopulismus, das ist richtig, aber es gibt ja insgesamt demokratiefeindliche Tendenzen. Das ist nicht nur Rechtspopulismus, wie Sie richtig sagen, sondern verschiedene Tendenzen. Und Sie sagen in Ihrem Buch, es sind Deklassifizierungserfahrungen. Aber da gibt es, glaube ich, einen großen Konsens drüber. Sie sagen, es ist nicht nur ökonomischer Natur. Das fand ich ganz interessant. Wo sind denn diese Deklassifizierungserfahrungen, wenn sie nicht nur ökonomisch sind?
Naja, ich sage ja vor allem, dass wenn wir heute von der Krise der Demokratie sprechen, wir immer davon ausgehen, dass es gab eine voll funktionsfähige und alle Bürger und Bürgerinnen einbeziehende Demokratie. Und die wird dann in der Regel in den 1970er Jahren irgendwie mit Brandt mehr Demokratiewagen angestoßen, verortet. Meine Behauptung ist, dass die Demokratie selbst auf ihrem Höhepunkt in Gesellschaften wie der Bundesrepublik Deutschland sehr, sehr unvollständig war, weil sie durchzogen war von vielen Ausschlusslinien. Ich versuche das ja zu systematisieren, also von oben nach unten, die unten sozioökonomisch Stehenden wurden ausgeschlossen von der vollen Teilhabe am politischen Geschehen. Man sieht es an der Wahlbeteiligung in diesem Land, die ganz stark nach ökonomischen Klassen strukturiert ist, aber dann auch die Wettbewerbslogik, die fortgeschrittene Marktwirtschaft, die der flexible Kapitalismus eingeführt hat, diese Wettbewerbslogik führt zu ständigen Statuskämpfen, ja, und wir sind alle damit beschäftigt, andere auszuschließen von der Teilhabe an bestimmten Rechten, ja, und sind immer froh, wenn wir Rechte für uns behalten können und zwar andere deutsche Staatsbürgerinnen, sie nicht genießen können. Dann gibt es einen Ausschluss nach außen, den haben wir in den letzten 2-3 Jahren massiv erlebt, auch mit Todesopfern, ja, dass man den Sozialraum, auch den eigenen Wirtschaftsraum schützen möchte gegen Eindringlinge von außen. Und dann ist die letzte These ja, dass all diese Ausschlüsse basieren auf einem Mega-Ausschluss, nämlich dass die Natur keine Rechtsansprüche genießt, auch in einer Demokratie nicht, sondern dass all das, was wir für Demokratie halten, also alle unsere Beteiligungsrechte politisch, all unsere wirtschaftlichen Teilhaberechte beruhen darauf, dass wir jahrzehntelang hemmungslos Natur ausgebeutet haben und meinten, das könnte immer so weitergehen. Und die Kämpfe, die ich jetzt kommen sehe und wer irgendwie von Kämpfen nicht gern hört, weil das zu gefährlich klingt, da kann auch sagen, die Konflikte, die anstehen, ich glaube, massive gesellschaftliche Konflikte sind Konflikte entlang dieser Ausschlussachsen. Ja, also oben gegen unten, dann horizontal, wer hat was zu sagen, wer gewinnt, wer verliert im Wettbewerb, ja, wer darf rein und darf teilhaben an der Demokratie, ja, und können wir Demokratie in Zukunft dadurch wahren, dass wir, was wir 7 Jahrzehnte lang gemacht haben in diesem Land oder Gesellschaften dieses Typs, können wir Demokratie dadurch wahren, dass wir die Natur bis zum bitteren Ende ausbeuten. Und ich glaube, all das führt zu massiven Konflikten. Und dann hat man Erfahrungen von, ich weiß gar nicht, ob ich von Deklassifizierungserfahrungen gesprochen habe. Man
ja.
macht auf jeden Fall, ja, echt,
ja,
hässliches Wort, hätte ich mir gar nicht zugetraut, dass ich es benutze. Man macht auf jeden Fall Erfahrungen, also wir hatten ja mit dem Rechtspopulismus angefangen, ja, dass man an den für üblich gehaltenen und einem selbst auch selbstverständlich gewordenen Teilhaberechten tendenziell nicht mehr teilhaben kann. Ja, und dieser entweder wahrgenommene oder dann in die Zukunft projizierte Abstieg, ja, dieses nicht mehr mithalten können, ja, oder, das ist ja eigentlich das Schlimmste, nur noch mithalten können, indem man Dritte schädigt, ja, seine eigenen Rechte nur beanspruchen zu können, weil man andere von dieser Rechtsteilhabe ausschließen kann. Das sind, glaube ich, die zentralen Erfahrungen, die heute viele Menschen machen, um die es mir geht. Und wie gesagt, ich glaube, und das ist der Hoffnungsschimmer, dass Rechtspopulismus nur eine Ausdrucksweise dieses Unbehagens ist.
Ja, Sie schreiben aber in Ihrem Buch, und das fand ich sehr interessant, es ist nicht nur die ökonomische Natur, sondern auch zum Beispiel die Frauenbewegung, die zu Deklassifizierungserfahrungen führt oder der Aufstieg Chinas. Es ist ein anderes Lebensgefühl heute in Europa, dass dieses Gefühl von, ich bin nicht mehr das, was ich mal vorher war, nicht nur daher hervorgerufen wird, dass viele Leute weniger Geld haben als früher, sondern es ist auch ein globales Empfinden.
Naja, das spricht meine These an, die aber nicht nur meine ist, dass es immer dann, wenn eine Gruppe bestimmte Privilegien genießt und andere versuchen, an diesen Privilegien teilzuhaben, diese Gruppe sich abschließt und versucht, die anderen von diesen Privilegien fernzuhalten. Und beispielsweise, lange hatten wir das Männerwahlrecht, ja, und es war natürlich ein Riesenaufstand, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, bis die Frauen teilhaben konnten. Dann ist aber die These, dass wenn das Wahlrecht verallgemeinert ist zwischen Menschen und Frauen der jeweiligen Staatsbürgerschaft, dass man dann auf jeden Fall verhindern möchte, dass die Nicht-Staatsbürgerinnen wählen dürfen. Also für mich einer der Skandale, der uneigentlich thematisierte Skandal dieser Gesellschaft, dass viele, viele Menschen dieser Gesellschaft, die lange hier sind, die hier leben, ja, die eigentlich, wenn sie uns so begegnen würden, würden sagen, ach, das sind Bürgerinnen dieser Gesellschaft und dieser Demokratie, die haben kein Mitspracherecht. In manchen Landtagswahlen Zahlen haben bis zu einem Viertel der Personen im wahlberechtigten Alter kein Wahlrecht, ja, in den Stadtstaaten vor allem. Da ist ein Viertel der Bevölkerung ausgeschlossen, also Bevölkerung, die sind nicht gestern gekommen, ja, und haben mal gedacht, Mensch, hier lebt man besser, schauen wir mal, ob wir da Fuß fassen können. Die sind seit Jahrzehnten hier zum Teil, ja, und die dürfen nicht mitentscheiden über die Lebensbedingungen, die ihnen selber Chancen geben oder ausschließen. Und ich finde, das ist ein Skandal. Aber das ist für mich sozusagen diese Kette, wer Zugang zu Rechten gefunden hat, versucht dann hinter sich die Leiter hochzuziehen und die Schotten dicht zu machen. Ja, und das gilt nicht nur im ökonomischen Feld, also wenn ich eine bestimmte Position ökonomisch erreicht habe oder im Bildungswesen, ja, wenn meine Familie Zugang zum Gymnasium hat, dann bin ich aber für das dreigliedrige Schulwesen, ja, weil dann möchte ich natürlich, dass nicht alle da rein können. Und das sehen wir in sämtlichen Feldern meines Erachtens, eben nicht nur im ökonomischen, und das sehen wir im politischen halt auch. Wenn ich mitbestimmen darf, dann möchte ich das als Privileg verstanden wissen, dann sollen nicht alle mitbestimmen dürfen.
Sie haben viele Punkte aufgezählt, warum sich Ihrer Meinung nach viele Menschen von der Demokratie ausgeschlossen fühlen. Ich finde, die steilste These in Ihrem Buch haben Sie gerade schon genannt. Sie schreiben, dem bedingungslosen politischen Wahlrecht an dem Ort, an dem man lebt, kommt eine strategisch herausragende Bedeutung zu. Sie haben es schon gerade genannt. Es gibt viele Menschen, die eingewandert sind nach Deutschland, seit vielen Jahren hier leben. Lassen Sie uns das mal genau herausarbeiten. Wem möchten Sie welches Wahlrecht zuschreiben? Also auch auf Bundestagsebene oder Kommunalwahlrecht und wem? Also wie legitimiert er sich, hier zur Wahl zu gehen?
Naja, dadurch, dass er oder sie hier lebt. Das wäre meine Herangehensweise. Und dann habe ich die steile These, wird Ihnen auch steil erscheint mir auch steil, weil unsere Vorstellungswelt so formatiert ist, ja, von dem politischen Gemeinwesen, in dem wir leben. Die steile These lautet, ja, wer hierher kommt und angibt, ich würde gerne hier bleiben, bekommt bei der nächstbesten Wahl das Wahlrecht. So, und jetzt sagen alle, oh, schrecklich, ja, da können ja alle mitbestimmen. Jeder Hinz und Kunz, der hier ankommt, von heute auf morgen kann mitbestimmen. Jetzt ist das sozusagen der Fluchtpunkt. Es ist mir völlig klar, dass wir nicht von heute auf morgen gesellschaftlich übereinkommen, dass wir allen Menschen, die hier dauerhaft leben und leben wollen, das gleiche Recht auf Teilhabe an der Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse zugestehen wollen. Das ist mir klar. Aber man könnte sich ja vorstellen, dass man beispielsweise, wenn man sich hier ansiedelt und beispielsweise wegen Arbeitsgelegenheit oder aufgrund von Flucht hierher kommt und 2 Jahre hier ist, dass man das kommunale Wahlrecht bekommt. Wenn man 4 Jahre hier ist, bekommt man das Landtagswahlrecht und nach 8 Jahren bekommt man das Bundestagswahlrecht. Finde ich jetzt gar nicht so steil. Ja, die steile These ist, überhaupt die Vorstellung ins Spiel zu bringen, dass alle Menschen, die auf einem Territorium leben, das politisch verfasst ist, ja, und das ihre Lebenschancen massiv beeinflusst, und zwar die alltäglichen Lebenschancen, egal vom Zähneputzen bis zu meiner Erwerbskarriere, ja, dass diese Menschen ein Recht haben müssen, daran teilzuhaben.
Ja, Applaus.
Also tosender Applaus. Ich hoffe, das hört man dann nachher auch in der Aufnahme.
Klar.
Tosender Applaus. Aber dass uns das so verrückt erscheint, spricht meines Erachtens nur für die Irrationalität der Verhältnisse. Na, dass viele Dinge, die uns verrückt erscheinen, ja, auch wenn uns verrückt erscheint, zu sagen, ach, alles Erbe wird einkassiert, ja, und in der nächsten Runde fängt es wieder bei Null an. Ja, das wäre sozusagen auch so eine Radikalvision. Erscheint es natürlich völlig verrückt. Das, was ich mir mit meinen eigenen Händen Arbeit erwirtschaftet habe, muss ich natürlich an meine Kinder und Kindeskinder weitergeben können. Warum? Ja, weil wir eine gesellschaftliche Konvention haben. Und mir geht es darum, über diese gesellschaftlichen Konventionen zu sprechen. Und wenn ich von Demokratisierung der Demokratie spreche, geht es mir nicht nur um das Wahlrecht, sondern es ist der Einstieg. Ja, nicht nur alle 4, 6 x Jahre wählen, sondern gemeinsam sich darüber zu verständigen, wie man gemeinsam leben möchte. Und da müssen alle ein Mitspracherecht haben, die hier leben.
Ja, ich finde das auch gar nicht verrückt. Das ist jetzt ein Vokabulum, das Sie da gewählt haben. Ich fand es eine steile These, weil es eine provokative These ist. Weil ich mich gefragt habe, wo ist der in Anführungsstrichen Filter? Also geht es darum, zum Beispiel in einer Wahl auch eine Loyalität gegenüber dem Kreis oder dem Land zu haben? Und es gibt zum Beispiel einen Einbürgerungstest in Deutschland, der das zum Beispiel prüft, ob die Leute die Grundverfassung kennen, das Grundgesetz kennen, ob sie Sprachkenntnisse haben. Sehen Sie sowas als Bedingung für Ihr bedingungsloses Wahlrecht? Oder sagen Sie einfach, jeder, der hier lebt, kann über alles abstimmen?
Also wenn wir von bedingungslosem Wahlrecht sprechen, kann man keine Bedingungen stellen.
Aber
außer sozusagen die physische Existenz auf einem Territorium.
Aber Herr Lessenich, Sie schreiben bedingungsloses politisches Wahlrecht.
Genau. Deswegen würde ich sagen, nein, kein Einbürgerungstest. Das wäre ja auch sagen, meine These wäre, man muss nicht Staatsbürgerin der Bundesrepublik Deutschland sein, um hier, wenn man hier dauerhaft lebt oder leben möchte, wir verhindern ja, dass viele dauerhaft hier leben dürfen, die hier gerne dauerhaft leben wollen würden oder vielleicht auch nur vorübergehend, bis wir feststellen, es ist nicht so toll hier. Aber dann würde ich sagen, ist der Zugang nicht die Staatsbürgerschaft. Die Staatsbürgerschaft ist ein ganz zentrales Ausschlussinstrument. Ist ja klar. Also wir als Staatsbürgerinnen haben gewisse Privilegien und die mögen erkämpft sein über die Jahrzehnte und wir mögen die auch alle für uns individuell für angemessen halten. Beispielsweise haben deutsche Staatsbürgerinnen das Privileg, in fast alle Länder der Welt entweder ohne Visum oder nur mit sehr formalen Voraussetzungen einreisen zu können, auch wieder ausreisen zu können. Halten wir für selbstverständlich. Unser Pass ist ein Machtinstrument, unser Reisepass. Ja, aber wir wollen natürlich nicht, dass alle Reisepässe dieselbe Macht haben. Wir wollen irgendwo hinfahren und die Seele baumeln lassen, aber dass die Leute, die da unser Seele baumeln lassen ermöglichen, dass die mit uns zurückkommen und auch mal hier die Seele baumeln lassen oder erwerbstätig sind, ja, und ein Wahlrecht bekommen, das wollen wir nicht. Und mir geht es um diesen doppelten Standard. Mir geht es um die Doppelmoral der westlichen Demokratie, kann man vielleicht so sagen.
Gut, Entgrenzung ist ein wesentlicher Punkt. Und Sie sagen, hier in diesem Punkt beim Wahlrecht möchten Sie eine Entgrenzung. Sie haben schon vorhin einige andere Punkte aufgezählt, die nach Ihrer Meinung nach zu mehr Demokratie führen. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass oben gegen unten möchten Sie entgrenzen. Sie kritisieren in Ihrem Buch, dass das Wahlrecht schon im Prinzip immer noch ein Klassenwahlrecht ist. Zwar nicht auf dem Papier, aber de facto. Man kann nachweisen, Menschen mit geringem Einkommen gehen nicht zur Wahl oder gehen weniger zur Wahl. Was meinen Sie, woran liegt das? Ist das Resignation, Desinteresse?
Also die statistischen Zusammenhänge sind, wenn man das jetzt wertend beschreiben darf, was ich gerne tue, erschreckend. Also es ist für Köln in der ersten Arbeit nachgewiesen worden. In München haben wir es auch noch mal empirisch erforscht. Also zwischen den reichen Vierteln Bogenhausen, ja, und den armen Bezirken Ramersdorf, Neuperlach haben sie einen Unterschied der Wahlbeteiligung von 40 Prozentpunkten. Ja. Das heißt, jemand, der in einem guten Stadtviertel wohnt und die entsprechende Ressourcenausstattung hat, hat sehr viel mehr de facto Mitspracherecht politisch, wenn wir jetzt nur die Wahlentscheidung und das Teilnehmen an der Wahl anschauen, als Menschen mit einer schlechten Ressourcenausstattung. Und womit hängt das zusammen? Wir haben nicht nur die Statistik uns angeschaut, wir haben uns mit den Menschen unterhalten. Das hängt damit zusammen, dass Menschen in unterprivilegierten Stadtvierteln den Eindruck haben, meine Stimme zählt eh nicht. Niemand interessiert sich für das, was ich denke. Und es ist egal, ich kann was Rechtspopulistisches oder was Linkspopuläres oder irgendwas denken. Es spielt überhaupt keine Rolle. Keine Sau interessiert es. Ja, und warum soll ich dann wählen gehen? Wir müssen uns auch nicht vorstellen, dass alle Nichtwählerinnen sozusagen verhinderte AfD-Wählerinnen sind und wir nur froh sein müssen, ja, wenn die Wahlbeteiligung nicht steigt. Sondern wir haben einen de facto Ausschluss von großen Teilen der Bevölkerung. Ich habe schon die Nicht-Staatsbürgerinnen genannt. Wir haben einen großen Ausschluss von oben nach unten von Menschen, die de facto nicht mitbestimmen. Ja, aber das gilt nicht nur fürs Wahlrecht. Ich habe schon das Bildungswesen angesprochen, wo knallhart von oben nach unten ausgeschlossen wird. Und wir wissen alle, wie es in Hamburg war, ja, als da ein bisschen mehr geöffnet werden sollte. Dann haben auch grün-alternative Milieus gesagt, nee, nicht mit unseren Kindern. Ja, wir wollen hier tatsächlich eine Grenze einziehen. Ja, es soll nicht jeder hier dasselbe Lebenschancenrecht genießen, auch wenn er oder sie deutsche Staatsbürgerin ist. Also diese Achse oben unten ist noch sehr lebendig und beispielsweise auch, wenn man, das gehört zu diesen Privilegien dazu, die dann irgendwie entwertet werden, wenn man sie eben nicht mehr alleine genießen kann. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, Massentourismus, ja, das übliche Beispiel. Massentourismus, ganz, ganz was Schlimmes, ja. Diese Betonburgen an der Mittelmeerküste, ganz hässlich, finde ich auch. Wo kommen die her? Naja, durch die Demokratisierung des Tourismus. Ja, natürlich denken die, die in den 50er Jahren schon da waren, ja, und denken, ach, wunderschön hier, ja, Gott verlassen und so servile Menschen und ich kann hier, ja, mir abends dann meinen Wein beim Sonnenuntergang dann kredenzen. Ja, die finden es natürlich schrecklich, wenn es demokratisiert wird. Ja, und plötzlich Hinz und Kunz, ja, nach Malle fliegen darf, ja, oder an meinem eigenen Strand, ja, den ich entdeckt habe damals, jetzt plötzlich baden darf. Ja, das sind basale soziale Mechanismen des Ausschlusses und manche kommen ganz harmlos daher und manche sind, Stichwort Mittelmeer, tödlich.
Ja, die Abgrenzung oben nach unten, die gehört genuin zum Kapitalismus dazu. Vor einem halben Jahr habe ich mit dem Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe darüber gesprochen, der da auch gute Beispiele nennen konnte. Wenn der Kapitalismus wirklich verendet ist, ist alles homogen und oben grenzt sich von unten ab. Also wenn oben merkt, oh, die essen plötzlich das Gleiche wie ich, dann will ich das auf keinen Fall mehr essen.
Naja, aber das ist halt deswegen das Buch Die Demokratie vermittelt. Ja? Also wenn die Reichen, ja, oder die Kapitalbesitzenden das anders machen wollen würden, dann bräuchten sie knallharte Gewalt. Ja? Dann brauchen sie Autoritarismus. In der kapitalistischen Demokratie ist es über Demokratie vermittelt. Selbstverständlich können alle teilhaben, rein formal gibt es das allgemeine gleiche geheime Wahlrecht, ja? Aber faktisch vermittelt die Demokratie halt ungleiche Chancen, beispielsweise mit seinem Besitz Einfluss zu nehmen oder seinen Besitz umzusetzen in Lebenschancen. Deswegen ist, glaube ich, die Kopplung von Kapitalismus und Demokratie das, was zu den Zuständen geführt hat, die ich hier kritisiere. Ich bin der Erste, der den Kapitalismus kritisiert. Sehr viel weniger gut beleumundet ist es mittlerweile, die Demokratie zu kritisieren. Natürlich, weil man sich manchmal auch mit anderen Leuten gemein macht, mit denen man sich nicht gemein machen möchte. Aber ich glaube, die Demokratie zehrt bei uns von einem guten Standing, was sie eigentlich nicht verdient.
Sie haben ja auch viele Gründe angeführt dazu und das oben unten, das ist ja ein wichtiger Punkt in Ihrem Buch, das möchte ich noch mal gerne vertiefen, weil es gibt ja, wie Sie schreiben, so ein Narrativ, dass viele sagen, früher war das alles besser. Das waren noch die Zeiten, als man in Deutschland eine Familie mit 5 Kindern von einem Einkommen leben konnte, als es noch Tarifbindung gab, als es noch eine transatlantische Verbundenheit gab. Sie schreiben, das waren ja die goldenen Zeiten der Demokratie. Weil wir rückblickend oder viele Menschen rückblickend den Gefühl haben, damals war die Demokratie in Ordnung und da hatten die Leute auch noch ein größeres Einkommen etc. Mhm. Aber dem schreiben Sie ja ein vernichtendes Urteil zu in Ihrem Buch, dass wir uns da eigentlich was in die Tasche lügen. Aber warum meinen Sie, lügen wir uns damit was in die Tasche?
Na, das Erstaunliche ist ja, ich würde es auch sagen, wir lügen uns was in die Tasche. Nur ich glaube, viele Menschen in diesem Land hätten eigentlich gar keinen Grund, sich was in die Tasche zu lügen, ja? Weil sie gar nicht in dem Maße von dem in die Tasche lügen profitieren wie andere. Ja? Also das goldene Zeitalter der Demokratie war für bestimmte Gruppen golden. Ja? Und wenn wir jetzt sagen, oh, in den 70ern, ja, da hatten wir noch das Tarifrecht, ja, und die Sozialpartnerschaft und die Leute gingen noch wählen und genau der Mann brachte den Familienlohn nach Haus und machte Frau und Kinder glücklich. Ja, wir haben eine Demokratie gehabt, die wir als die goldene betrachten, die für viele Leute silbern war oder vielleicht sogar blechern. Ja? Also mittlerweile ist ja Geschlechterungerechtigkeit, die im goldenen Zeitalter der Demokratie herrschte, nicht nur gut erforscht, sondern irgendwie auch gesellschaftliches Thema. Ja, und da gibt es Gleichstellungsbewegungen. Ich habe schon über die Ausgeschlossenen, damals hat man die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen genannt, also diejenigen, die unseren Wohlstand mit erschuftet haben, die aber gefälligst nach wenigen Jahren wieder verschwinden sollten, Rotationslösung, so wie man das heute mit der Pflegedienstleistung in Privathaushalten macht, wenn alte Menschen dazu versorgen sind. Ja, dann kommt 2 Monate die Perle aus der Ukraine und fährt wieder weg und dann kommt ihre Tante oder ihre Schwester oder die Nichte, ja, und macht es noch wieder für 2 Monate. Wir sind daran gewöhnt, goldene Zustände zu haben, die eine Hinterseite, eine Schattenseite haben, da gucken wir nicht gerne hin. Und mein Thema oben und unten ist, diejenigen, die heute von den goldenen Zeiten Demokratie sprechen, sind diejenigen in der Regel, die davon am meisten profitiert haben. Also jetzt sage ich so dieses Schlagwort, ja, weiße alte Männer, aber nicht nur die, ja, nicht nur die. Also weiße alte Sozialdemokraten sind diejenigen, die am meisten diesem Zeitalter hinterher trauern, weil sie außerdem dann noch regierungsfähig waren. Aber es gibt viele, viele andere, die in dieser Zeit profitiert haben, die diese Zeit gerne wieder zurückhaben wollen, aber die nicht sehen, was die Voraussetzungen für dieses Privileg waren. Und um diese Struktur geht es mir grundlegend. Ja? Was sind die Voraussetzungen, zwar die unanerkannten, uneingestandenen, ausgeblendeten Voraussetzungen der demokratischen Berechtigung einiger? Ja, und dann geht es auf diese Oben-Unten-Achse und ich würde auch gerne noch über die Innen-Außen-Achse sprechen, aber wir haben ja nicht so viel Zeit.
Genau, da kommt auch direkt die nächste Frage, nämlich mich interessiert sehr, Sie schreiben diese Grenzen oben-unten, aber Sie sagen, diese Grenzen ziehen auch die Besitzlosen untereinander. Wie sehen die denn aus?
Naja, jeder in diesem Land ist einfach in die Verhältnisse gestellt, die herrschen, würde ich sagen. Ja, und wir haben ein, und dann komme ich jetzt zum Kapitalismus, ein Wirtschaftssystem, was auf der Akkumulationslogik und auf der Konkurrenzlogik beruht. Und die beiden zusammen sind ein explosives Gemisch. Und selbst wenn man in dieser Gesellschaft sehr schlecht gestellt ist, muss man irgendwie es darauf anlegen, andere noch schlechter zu stellen oder denen, die auf einer Stufe sind, irgendwie ein Auge auszustechen, ja, damit man der Zweiäugige unter den Einäugigen ist. Das ist meines Erachtens das Problem. Selbst Hartz-IV-Haushalte in dieser Gesellschaft, ja, können nur so leben, wie sie leben, ja, weil hier in der Gesellschaft die Kosten der Reproduktion des Lebens, also den Lebensunterhalt zu sichern, künstlich oder ich würde auch sagen gewaltsam abgesenkt worden sind. Ja, nur weil wir hier für 2 Euro 3 T-Shirts kaufen können, ja, mit entsprechender mieser Arbeit woanders, Umweltschädigung woanders, ja, nur deswegen können diese Leute teilhaben und zwar auf einem miserablen Niveau. Ja, aber selbst die am schlechtesten gestellten in dieser Gesellschaft müssen Dritte schädigen. Und dann sage ich immer, wenn das das System ist, dann finde ich es nicht gut. Ja, dann würde ich sagen, das ist kein System, in dem ich leben möchte, dass auch diejenigen, die unten sind, noch ein tieferes Unten suchen und schaffen müssen, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Und zwar nicht nur sich symbolisch abgrenzen zu können, sondern um materiell sozusagen ihren Lebensstandard halten zu können. Dafür müssen anderswo Leute in die Minen, Kinder vorzugsweise, ja, und an den Wänden kratzen.
Diesem Thema haben Sie Ihr letztes Buch gewidmet, Neben uns die Sintflut, vor 3 Jahren. Das Buch ist sehr viel besprochen worden. Es geht im Kern um diese Ausbeutung, dass unser Wohlstand hier eigentlich nur auf dieser Ausbeutung beruht, die wir nicht sehen. Externalisierung haben Sie das genannt. Mhm. Das ist auch ein wichtiger Punkt in Ihrem aktuellen Buch. Wie steht denn diese Externalisierung im Zusammenhang mit unserer Demokratie?
Naja, das geht über dieses Argument der Grenzen der Demokratie, also dass Demokratie begrenzt wird, die oben sind, wollen nicht, dass die unten die gleichen Rechte haben, ja, dann die auf einer Stufe stehen, achten, dass sie die anderen ausschließen können von dem Genuss von Bildung oder Konsum oder sonstigen Lebenschancen, dann wollen wir die draußen sind, möglichst auch draußen halten, dass sie nicht reinkommen und ähnliche Rechte haben wie wir und dann gibt es meines Erachtens sozusagen ein Gegenbild dazu, diese ganzen Grenzziehungen beruhen darauf, dass es eine Entgrenzung gibt, nämlich, ich habe das schon angedeutet, grenzenlosen Naturkonsum. Ja? Selbst diese schlechten Positionen hierzulande waren nur möglich und lebbar, weil wir jahrzehntelang hemmungslos Raubbau an unserer Natur getrieben haben, und zwar nicht nur auf Kosten zukünftiger Generationen, sondern auf Kosten derer, die gegenwärtig schon leben und all das ausbaden müssen. Das ist eine Entgrenzung der Demokratie, ja, dass sie meint, sie könnte mehr Teilhabe zu gewährleisten für manche, könnte sie hemmungslos zugreifen auf die vermeintlich ihnen zustehenden natürlichen Ressourcen. Und ich drehe dann den Spieß um und sage, wir müssen Demokratie sozial entgrenzen, also mehr für unten, ja, weniger Konkurrenz, mehr für außen und wir müssen Demokratie ökologisch begrenzen. Und das ist natürlich das super Dilemma der Zukunft, ja, wie können wir Demokratie sozial entgrenzen und gleichzeitig unseren Zugriff auf die natürliche Umwelt begrenzen.
Ich fasse es zusammen, wie es in Ihrem Buch steht. Das zentrale Anliegen ist die Demokratisierung der Demokratie, die soziale Entgrenzung und die ökologische Begrenzung. Stimmt's?
Ja.
Wunderbar. Stefan Lessenich und sein Buch Grenzen der Demokratie, Teilhabe als Verteilungsproblem, erschienen bei Reklam. Schönen Dank für das Gespräch hier auf dem blauen Sofa.
Danke
Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.